Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Armut ist unser Thema heute. Auf den ersten Blick ein relativ einfaches Thema, denn eigentlich ist ja alles klar. Armut soll nicht sein. Armut verhindert Entwicklung und zieht viele negative Folgen nach sich. Bei den weltweiten Zielen für nachhaltige Entwicklung steht deshalb auch die Bekämpfung der Armut ganz vorne. Ziel Nummer 1: Bis 2030 soll die extreme Armut weltweit beseitigt sein. Das wird, dafür muss man kein Prophet sein, nicht klappen. Denn die ungerechte Verteilung von Besitz ist zu tief in die menschlichen Gesellschaften eingeschrieben.
Armut kann eine Demokratie zerstören. Weil wenn Menschen arm sind, perspektivlos sind, keine Möglichkeiten haben, teilzunehmen an dieser Gesellschaft und sich ausgestoßen fühlen, dann wollen sie auch keine demokratischen Verhältnisse mehr.
Das sagt der kirchliche Armutsbeauftragte Thomas de Wachroy. Sie können ihn und seine Arbeit gleich besser kennenlernen. Komplizierter wird die Sache mit der Armut, wenn man weggeht von der rein materiellen Ebene. Dann kann Armut auch als Tugend gelten, im Sinne von bescheiden sein, nicht an weltlichen Dingen hängen, andere Werte als nur Besitz verfolgen. Ich möchte mit Ihnen über die verschiedenen Dimensionen von Armut nachdenken. In der Begegnung mit dem kirchlichen Armutsbeauftragten, mit einem Blick in die Geschichte, auf die revolutionären Dimensionen von Armut, im Gespräch mit Ordensleuten, die bewusst arm leben, christliche und buddhistische. Armut soll nicht sein, da sind sich die Religionen bei allen sonstigen Unterschieden sehr einig. Arme Menschen, um die sollen sich gläubige Gemeinschaften besonders kümmern. So ist die Gabe der Zakat, der Almosensteuer, eine der 5 Säulen, die den Islam tragen. Nicht ganz so verpflichtend ist die Zuwendung für die Armen im Christentum. Aber auch hier hat sich über die Jahrhunderte ein umfangreiches System der Armenfürsorge entwickelt. Kampf gegen Armut ist natürlich mehr als das Verteilen von Spenden. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass es erst jetzt eigene Armutsbeauftragte in den Kirchen gibt. Thomas de Wachroy war vor 7 Jahren der Erste, zuständig damals für Neukölln, einen der ärmsten Bezirke von Berlin. Seit April dieses Jahres soll de Wachroy sich um die Bekämpfung der Armut in der ganzen evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz kümmern. Was das konkret heißt, das wollte Alina Riazanova wissen und hat den Armutsbeauftragten bei seiner Arbeit begleitet.
Es ist kurz vor 15 Uhr und vor der Tee- und Wärmestube des Diakoniewerks Simeon warten schon die ersten Besucher. In der Küche bereiten 3 ehrenamtliche Mitarbeitende alles vor, um gleich Suppe, Brötchen und Bananen zu verteilen. Thomas de Wachroy bleibt vor der Küche stehen.
Hallo, ihr Küchenfees.
Hallo.
Was gibt's heute Schönes zu essen?
Frühlingssuppe.
Sehr gut, sehr gut.
Ob es mit der Ausgabe von Gerichten alles funktioniert oder ob SozialarbeiterInnen seine Unterstützung brauchen. Solche Dinge will Thomas de Wachroy in seiner Funktion als Armutsbeauftragter wissen. Er trägt die schwarzen Haare kurz, dazu ein blau kariertes Hemd und einen Ohrring. Von der Küche durch den Flur in das Esszimmer stellen sich Menschen in einer Schlange. Der Ehrenamtliche, Ronny M., fängt an, die Suppe auszugeben. Als er und Thomas de Wachroy sich hier in der Tee- und Wärmestube kennenlernten, war Ronny M. noch selbst obdachlos. Aber seit November lebt er nicht mehr auf der Straße.
Ja, Ronny war natürlich am Anfang ziemlich schüchtern und dann haben wir lange mit ihm gesprochen. Du musst ja erstmal Vertrauen aufbauen.
Sagt Thomas de Wachroy. Vertrauen aufzubauen, um zu helfen, das ist ihm und den SozialarbeiterInnen aus der Nachbarschaftshilfe hier im Schillerkiez in Ronnys Fall gelungen. Er konnte ein Einzelzimmer in einer Einrichtung des Diakonischen Werkes in Köpenick bekommen und weiß diese Hilfe zu schätzen.
Das ist wahnsinnig wichtig, finde ich, weil wenn man auf der Straße landet, ist man perspektivlos und hat keinerlei Zukunftsvision mehr. Und so eine Häuser wie hier, die geben einem halt erstens einen Halt im Leben wieder und zweitens einen Sinn, um wieder in die Selbstständigkeit zu kommen.
Obdach- und wohnungslose Menschen wie Ronny M. hat Thomas de Wachroy bis vor kurzem in diesem Kiez noch intensiv betreut. Als Armutsbeauftragter des evangelischen Kirchenkreises war er für Neukölln zuständig, einen der ärmsten Bezirke Berlins. Im April wurde er von der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz auf die Landesebene befördert. Doch die Tee- und Wärmestube bleibt sein Herzensprojekt.
Ich komme einmal in der Woche immer vorbei und schaue nach den Leuten und red einfach mit ihnen. Die freuen sich auch, wenn ich komme.
Thomas de Wachroy kennen hier viele. Er wird oft angesprochen, aber auch er sucht Gespräch mit Bedürftigen. Und das sein Leben lang. Über einen Pfarrer ist er in der DDR in Kontakt mit Menschen aus ärmeren Verhältnissen gekommen, die er vorher so nicht kannte.
Das Thema Armut beschäftigt mich eigentlich seit meiner Jugend. Und ich habe mich immer darum gesorgt, wie es anderen Menschen geht, weil mir es gut ging.
In der DDR wurde er wegen Verbreitung staatsfeindlicher Schriften inhaftiert, bis er in den Westen abgeschoben wurde. 6 Jahre war er Entwicklungshelfer in Kosovo, eine Erfahrung, die ihn ebenfalls geprägt hat. Nun leitet er neben seiner Aufgabe als Armutsbeauftragter das Diakoniehaus Britz. Seit über 40 Jahren beschäftigt er sich inzwischen beruflich mit Armut.
Ich habe vieles erlebt im Leben und ich habe nie verstanden, warum Menschen so entwürdigt werden teilweise, wenn sie in Armut sind. Das ist für mich ganz furchtbar und mir tut das in der Seele weh, wenn es Menschen schlecht geht.
2 Männer und eine Frau haben sich hier in der Tee- und Wärmestube auch Suppe geholt und setzen sich an einen Tisch. Die Wahoi setzt sich dazu, will wissen, wie es ihnen geht, hört interessiert zu. Die Frau und ihr Anliegen sind ihm bekannt. Sie braucht eine Wohnung.
Weil du gesagt hast, bewerben?
Die Bewerbung ist eigentlich ganz einfach. Es sind 3 Zeiler. Du bewirbst dich auf diese Wohnung im Behindertenbereich. Und dann müssen wir warten, bis die Wohnung frei wird.
Sagt Thomas de Wahoi zu der Frau.
Es gibt durchaus spezifische Anfragen, wo es dann um schwere Wohnungsnot geht oder familiäre Probleme. Das kann ich durchaus auffangen und kann ihnen dann sagen, wo sie hingehen können. Es gibt auch viele, viele Pfarrer und Pfarrerinnen, die mich anrufen und Hilfe brauchen, weil sie einfach Gemeindemitglieder haben, die in Not sind. Und das zieht sich durch ganz Berlin.
Es ist 16 Uhr und de Wahoi will schauen, ob es auf der Straße jemanden gibt, den er noch auf die Tee- und Wärmestube aufmerksam machen kann. Immer mal wieder trifft er obdachlose Menschen am Herfurtplatz. Doch heute begegnet er dort stattdessen dem Gemeindemanager der evangelischen Martin-Luther-Kirche. De Wahoi spricht ihn gleich mal auf die nächste Weihnachtsfeier für arme Menschen an, denn für die bräuchte er eine große Kirche. Solche Absprachen gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Armutsbeauftragten. Genauso wie Sponsoren zu gewinnen. Denn trotz staatlicher Förderung fehlen der Tee- und Wärmestube jährlich etwa 100.000 Euro.
Ohne Ehrenamt oder Sponsoren wäre diese Art der Tee- und Wärmestube die Versorgung überhaupt nicht gegeben.
Deswegen fährt Thomas de Wahoi weiter zu einem Restaurant der Kleingartenanlage am Buschkrug. Die Inhaberin Mandy Abel hat bereits mit mehreren Aktionen Spenden für seine Kampagne gesammelt. Thomas de Wahoi hat Bierdeckel mit Spendencode dabei und packt sie am Tresen aus.
Kommt aus der Bierdeckelaktion, die bundesweit im Moment läuft.
Ja.
Es kommen tatsächlich Spenden darüber rein.
Auf der Rückseite ist das Logo seiner Kampagne Armut eine Stimme geben abgebildet. Bedürftigen zu helfen ist nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Gesellschaft wichtig, ist er überzeugt.
Armut kann eine Demokratie zerstören. Weil wenn Menschen arm sind, perspektivlos sind, keine Möglichkeiten haben, teilzunehmen an dieser Gesellschaft und sich ausgestoßen fühlen, dann wollen sie auch keine demokratischen Verhältnisse mehr.
Thomas de Wahoi und die Wirtin Mandy Abel setzen sich draußen im Garten an einen Tisch, um die nächste Spendenaktion zu planen. Bei einem Fest hier in der Gartenkolonie will Mandy Abel mit den Vereinsmitgliedern Kuchen backen und verkaufen.
Ich sammle vorher Kuchenspenden. Ich denke, wir sollten so 60 bis 80 Kuchen haben. Alles, was wir nicht gesammelt bekommen, backe ich mit der Lucy.
Und der gesamte Verkauf geht in die Aktion der Tee- und Wärmestube für die Schifffahrt?
Komplett, das ist euer Geld, da kannst du schalten und walten. Ich kann dich unterstützen und du gibst es weiter in die richtigen Hände. Ist für mich ein total schönes Gefühl.
Sagt Mandy Abel. Thomas de Wahoi ist ein aktiver Netzwerker. An diesem Abend will er noch in eine andere Kneipe in Charlottenburg Bierdeckel mit Spendencode und T-Shirts mit dem Logo vorbeibringen. Für seine Kampagne gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit will er möglichst viele Unterstützer gewinnen. An anderen Tagen kommt er mit politischen Entscheidungsträgern in Berlin und Brandenburg ins Gespräch. Und auch dort macht er vor allem das: für die Ursachen und die Folgen der Armut zu sensibilisieren und aufzuklären und den Betroffenen eine Stimme zu geben.
Ich kann es einfach nicht wegzuschauen. Natürlich sagt man immer wieder, man kann nicht jedem helfen, das ist richtig. Aber wenn jeder Mensch in seinem Umkreis etwas für andere Menschen tut, dann hätten wir eine andere Welt. Und dafür arbeite ich.
Arm ist man übrigens nicht erst, wenn man Mülleimer nach Pfandflaschen absucht. Schon wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, lebt in relativer Armut. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist nicht mehr problemlos möglich, Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. In Deutschland fängt diese relative Armut zurzeit für eine alleinstehende Person bei ungefähr 1.300 Euro netto an. Armut ist unser Thema heute. Armut zu lindern, das ist eine Reaktion gläubiger Menschen. Ungerechte Verhältnisse umstürzen, die überhaupt erst für Armut sorgen, das ist eine andere, radikalere Reaktion auf Armut. Die wurde und wird viel seltener ergriffen und ich möchte Sie jetzt mitnehmen in eine Umbruchssituation vor 500 Jahren, in der genau das passierte. Deutsches Reich im Jahr 1524. Auf der einen Seite war da eine festgefügte Ständegesellschaft. Fürsten, Adel und Klerus lebten auf Kosten der armen Bauern, die die absolute Mehrheit der Bevölkerung ausmachten. Auf der anderen Seite war da die neue Bewegung der Reformation. Sie versprach, Missstände anzugehen. In dieser Situation lebte und predigte Thomas Müntzer. Eigentlich gehörte er eher zum städtischen Bürgertum, aber er kam erst mit der Reformation Martin Luthers in Kontakt und dann mit Gruppen wie den Täufern, die den Umbruch radikaler verstanden. Und so wurde Müntzer zu einem Prediger, der die gesellschaftlichen Verhältnisse umkehren wollte, die Armen an die Macht bringen, aus einem tiefen Glauben an das nahende Gericht Gottes. Jonas Ochsmann nimmt uns mit in das Jahr 1524, als Thomas Müntzer gerade seine neue Stelle als Pfarrer in Altstädt angetreten hatte. Vor genau 500 Jahren hielt er dort eine Predigt, die zum endgültigen Bruch mit den protestantischen Fürsten führte.
Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte König Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte.
Juli 1524. Die Delegation des künftigen Kurfürsten Johann von Sachsen ist misstrauisch. Was predigt dieser Müntzer hier im Schloss Altstädt vom Traum eines Königs aus dem alten Babylon? Gekommen sind sie, um dem neuen Pfarrer von Altstädt auf den Zahn zu fühlen. Denn seine Predigten sind beim einfachen Volk in aller Munde.
Die Wahrsager vermochten ihm den Traum nicht sagen.
Thomas Müntzer erzählt weiter vom Traum Nebukadnezars. Mit der Geschichte aus dem Alten Testament will er die Missstände seiner Gegenwart anprangern.
Die Wahrsager hatten aber keinen Glauben zu Gott, sondern es waren gottlose Heuchler und Schmeichler, die da redeten, was die Herren gern hören, gleich wie jetzt zu unserer Zeit die Schriftgelehrten tun, die da gern üppige Bissen essen zu Hofe.
Also der weiß schon, dass das möglicherweise auch schlecht für ihn ausgehen kann, das, was er da den Fürsten sagt, dass ihn das möglicherweise seine Stelle kosten kann. Aber für Müntzer selbst ist das der Auftrag.
Thomas Müller, Historiker und Vorsitzender der Thomas-Müntzer-Gesellschaft.
Er hat sich selbst als eine Art Prophet gesehen, quasi von Gott gesandt. Und Müntzer glaubte auch daran, dass Gott nicht nur durch die Bibel spricht, sondern auch durch Träume zu den Menschen direkt redet.
Im Alten Testament lässt der Prophet Daniel durch seine Traumdeutung den König erkennen, dass er sich dem kommenden Reich Gottes beugen muss. Wie Daniel will auch Müntzer im Jahr 1524 die Fürsten wachrütteln.
Der erbärmliche Schaden der heiligen Christenheit ist so groß geworden, dass ihn keine Zunge mag ausreden. Drum muss ein neuer Daniel aufstehen und euch eure Offenbarung auslegen. Und derselbige muss vorn an der Spitze gehen. Er muss den Zorn der Fürsten und des ergrimmten Volkes versöhnen.
Also er predigt die ganze Zeit natürlich gegen Dekadenz, gegen Machtmissbrauch, gegen übermäßigen Luxus. Ein Graf braucht nur 3 Pferde und nicht 15, weil er kann nur auf einem reiten.
Das einfache Volk, das in Scharen zu den Predigten nach Altstädt strömt, liebt die charismatischen Reden Müntzers. Denn statt Latein spricht er ihre Sprache.
Also das Wort und die Deutung für den Alltag stand auf einmal im Mittelpunkt, also weit vor Luther.
Andreas Berger, Superintendent der Evangelischen Kirche in Sachsen-Anhalt. Zu seinem Kirchenkreis gehört auch die Altstädter Gemeinde.
Gott ist bei denen, die ganz arm dran sind, denen es ganz schlecht geht. Und weil ihr so seid, ihr armen Bauern und Tagelöhner und Bergknappen, darum liebt Gott euch besonders. Also für ihn ging es tatsächlich um ein auserwähltes Volk und zu dem er alle eingeladen hat, auch in seiner Fürstenpredigt. Auch die Fürsten hatte gesagt, ihr könnt das auch machen, aber wenn nicht, dann seid ihr auch dran.
Johann von Sachsen und seine Entourage verstehen diese Predigt als Affront. Dabei stehen sie den papstkritischen Gedanken der Reformation, die gerade Fahrt aufnimmt, durchaus offen gegenüber. Aber ihr Reichtum soll nicht von Gott gewollt sein. Wütend verlassen sie Altstädt. Müntzer rechnet mit schlimmen Konsequenzen und flieht. Satan von Altstädt wird er nun von seinem ehemaligen Lehrer Martin Luther genannt. Münzers Rede wird später als Fürstenpredigt von seinen Anhängern gedruckt und verbreitet.
»Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert«,
sagt im Neuen Testament Jesus höchstpersönlich. Mit dieser Botschaft stößt Münzer zu rebellierenden Bauern, Bergleuten und Handwerkern in Süd- und Mitteldeutschland. Vom Selbstermächtigungsgedanken der sich ausbreitenden Reformation inspiriert, wehren sich diese Aufständischen gegen steigende Abgaben an die Fürsten.
Die haben einfach gesagt, wo steht denn in der Bibel, dass ich hier einen Zehnten geben muss und diese Leistung machen und das den Fürsten gehört? Warum soll denn das hier bleiben, dass wir leibeigen sind, dass wir das zahlen müssen? Die haben biblisch argumentiert. Das war dann der Unterschied auch zu Luther, der sagt, naja, die Fürsten, das ist nun mal die Welt, so ist sie, wie sie ist, sonst kommt eine andere. Und das hat sich Münzer tatsächlich nicht abgefunden.
Die Wut der Aufständischen richtet sich 1524 gegen Schlösser, Amtsstuben und Wallfahrtskirchen. Ihre Pfarrer wählen sie von nun an selbst. Münzer wird ihr Prediger im thüringischen Mühlhausen.
Das ist jetzt der Endkampf Gottes gegen das Böse in der Welt. Das neue Reich kommt, aber das schafft Gott selber.
Für Münzer ist der Aufstand keine soziale, sondern vor allem eine geistliche Revolution. Es ist das letzte Aufbäumen vor dem jüngsten Gericht.
Also Münzer ist ja mit einer Regenbogenfahne in die Schlacht gezogen,
sagt Thomas Müller von der Münzergesellschaft.
Als dann die Aufständischen, nachdem Münzer sehr lange über den Regenbogen als Verbindung Gottes zu den Menschen gepredigt hat und dann tatsächlich ein solches Halo um die Sonne erscheint, alle schauen dort hoch, alle glauben, okay, das ist das Zeichen des Herrn, das er uns sendet. Und in dem Moment setzt die Bombardierung der Aufständischen durch die Fürsten ein, die Zeit genutzt haben, während Münzer predigte und alle in den Himmel guckten, um ihre Kanonen besser in Stellung zu bekommen.
Mit der Schlacht bei Frankenhausen im Mai 1525 naht das Ende der Revolte. Die fürstlichen Truppen töten über 6000 Aufständische, Münzer wird gefangen genommen und später hingerichtet. Was bleibt von seiner Theologie heute übrig?
Also zum einen denke ich, dass wir nah bei den Menschen sein sollen. Also das ist für mich das Wichtigste, gerade wo wir erleben, wie viel hier weggebrochen ist. Wie können wir Menschen stützen, die sagen, ich habe hier keine Zukunft mehr.
Das Mansfelder Land, einst Heimat Münzers, ist heute eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Als Superintendent vor Ort sieht Andreas Berger gerade hier Aufgaben für die evangelische Kirche, die gar nicht so weit von Münzers Anliegen entfernt sind.
Also ich denke, etwas, was ganz wichtig ist, diese Frage nach Gerechtigkeit und den anderen zu sehen, der Hilfe braucht oder der unterdrückt wird. Dafür zu sorgen, dass Sozialstandards, und die Gefahr besteht ja immer, nicht aufgeweicht werden und nicht dann einzustimmen und sagen, naja, die wollen alle nicht arbeiten, und dem gegenüberzusetzen, jeder Mensch ist wichtig. Wir sagen ja, als Gottes Ebenbild muss Rechte und Chancen haben.
Man merkt, das Armutsthema hat nichts von seiner Herausforderung verloren, auch wenn heute nicht mehr so viel nackte Not herrscht wie zu Münzers Zeiten.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religionen, die schauen auf Armut ja mit einem Doppelblick, würde ich sagen. Armut ist einerseits etwas, was überwunden werden soll. Es gibt die Fürsorge für die Armen als Aufgabe. Es gibt das Spendengeben für Arme als zum Beispiel eine von 5 Säulen im Islam. Und andererseits gibt es auch ein Ideal von Armut. Wenn man nämlich Gott nahe sein will, dann ist viel Besitz jedenfalls kein Vorteil. Da sind sich die Religionen auch relativ einig. Wie das beides zusammengeht, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Schwester Katharina Klüthmann. Sie gehört zu den Franziskanerinnen von Lüdinghausen. Schwester Katharina, sind Sie arm?
Also ich bin sicher nicht arm im Sinne von Not und Elend, aber ich lebe schon einen Lebensstil, der gemessen an dem, was ich so tue, eher sehr einfach ist.
Mussten Sie sich von Dingen trennen, als Sie ins Kloster gingen?
Oh ja, meine Kamera. Ich hatte eine wunderbare Spiegelreflexkamera, habe viel fotografiert und mir wurde dann gesagt, das sei kein Gegenstand für die Einführung ins Ordensleben. Dann habe ich sie meinen Eltern zu Hause gelassen und die haben das nicht richtig verstanden und ja, ich habe sie nie wieder gekriegt.
Ups.
Ups.
Was unterscheidet denn Ihre Form der Armut von der Armut zum Beispiel einer Rentnerin mit Minirente, die gerade so über die Runden kommt?
Also wir geloben zwar Armut, aber wir wissen sehr genau, dass das keine Not und kein Elend ist, dass wir nicht Angst haben, Hunger zu leiden zum Beispiel, dass wir nicht Angst haben, dass wir uns eine neue Brille oder einen guten Rollator nicht leisten können. Was uns unter anderem unterscheidet, ist, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und das macht es natürlich viel leichter. Also da fängt einen das große Netz auf, wenn ich jetzt gerade mal mehr brauche, weil ich zum Beispiel krank bin oder weil ich ein besonderes Bedürfnis habe, aus welchen Gründen auch immer, aufgrund einer besonderen Beanspruchung zum Beispiel. Das verteilt sich ja viel besser, wenn man eine Gemeinschaft ist. Und deshalb haben wir eben auch einen, natürlich haben wir keinen Topf mehr, aber wir haben einen großen Topf. Und alles, was ich bekomme, geht in diesen Topf. Also wenn ich irgendwo Geld verdiene oder wenn mir jemand Geld zusteckt, was nicht mehr ganz oft, aber doch manchmal vorkommt, dann kommt das in den großen Topf. Und wenn ich etwas brauche, bekomme ich das aus dem großen Topf. Aber ich nehme es mir nicht einfach. Sondern in unseren Regeln heißt es, wir verzichten auf das Recht, materielle Güter unabhängig zu gebrauchen. Wir verzichten nicht auf das Recht, Güter zu gebrauchen, das funktioniert nämlich nicht, aber sie unabhängig zu gebrauchen. Das heißt, ich frage entweder meine Oberin oder die Kommunität, du denkst du, das wäre jetzt in Ordnung, wenn ich dies und jenes tue.
Ist das eigentlich ein schwieriges Thema zu verhandeln, welche Bedürfnisse aus diesem gemeinsamen Topf erfüllt werden? Oder haben alle Schwestern da so ein ungefähr gleiches Maß?
Oh nein, ganz bestimmt nicht. Also es gibt Schwestern, die sind eher sehr asketisch, die muss man ermutigen, gönn dir was. Und es gibt Schwestern, die schon sehr großzügig gerne damit umgehen. Und das gemeinsam auszuhandeln, ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Und da kann ich mich ja auch nicht auf den heiligen Franziskus berufen. Der hat überhaupt nichts zu Handys gesagt. Der ist nie mit der Eisenbahn gefahren, geflogen sowieso nicht. Also das handeln wir miteinander aus, weil es auch unser gemeinsamer Topf ist. Und noch eine Ecke weiter und dann sind wir wieder bei der Rentnerin mit ihrer Minirente. Eigentlich ist es nicht unser Geld. Unsere Vorstellung ist, es ist das Geld der Armen. Wir dürfen dafür sorgen, dass wir vernünftig leben können. Das müssen wir aushandeln, was dann vernünftig ist. Aber was dann noch da ist und vielleicht auch ein klein bisschen mehr, das gehört den Armen. Und das halten wir auch so.
Sie sind ja auch Psychologin und haben Gespräche mit jungen Frauen geführt, die in Orden gehen. Und da fand ich interessant, dass diese Frauen die gelobte Armut durchaus als zwiespältig empfinden.
Ja, und ich würde sagen, das ist bei uns immer so. Es ist ein zwiespältiges. Einerseits möchte ich doch so richtig arm sein, um genau so zu sein, wie Jesus gelebt hat, ne? In einer Krippe geboren, am Kreuz gestorben, ganz einfach, Wanderprediger. Das ist ja auch eine spirituelle Motivation. Einerseits möchte ich gerne so richtig streng. Und andererseits ist es schon auch eine Herausforderung, wenn ich zum Beispiel denke, das müsste ich jetzt dringend haben und dann sagt jemand, meinst du wirklich? Das kann schon mal haarig sein. Und viele, die bei uns eintreten, haben schon auch ein sehr sensibles soziales Gewissen und sagen dann, euch geht's ja ganz gut. Wobei, das ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, also es gibt ungefähr 400 Gemeinschaften in Deutschland. Davon sind einige groß und einige klein und einige arm und einige reich. Und man denkt immer, die Großen sind reich und die Kleinen sind arm. Das ist völliger Blödsinn. Es gibt ganz kleine Gemeinschaften, die relativ viel Geld haben. Es gibt ganz große Gemeinschaften, die viel Geld haben oder die wenig Geld haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und von ganz vielen Dingen abhängig. Es heißt, es gibt auch Gemeinschaften, wo es wirklich knapp ist.
alle Ordensleute geloben ihr Armut. Verstehen das auch alle Orden gleich? Also sie sind Franziskanerin, mhm, und die sind ja gerade entstanden, weil Ordensgründer Franz von Assisi im Mittelalter kritisierte, dass die anderen Orden viel zu viel Besitz aufgehäuft haben.
Genau, also Armut ist in der Tat ein Proprium, etwas Besonderes, so unser Eigengut, unser Alleinstellungsmerkmal oder doch zumindest Besonderheitsmerkmal. Wobei Franz selber das nicht so gesehen hat. Er hat immer das ins Kloster eintreten genannt, zum Gehorsam angenommen werden. Also der hat eigentlich mehr auf den Gehorsam geguckt. Aber das mit der Armut war schon auch ein wichtiges Thema. Und in der Geschichte sind die meisten Kämpfe, Spaltungen, Schwierigkeiten im Franziskanerorden, also zunächst bei den Männern, aus Armutsfragen entstanden, weil man sich nicht einig wurde, was denn nun dieser Armut sei.
Also wie arm arm ist.
Wie arm arm ist, ob arm heißt gar nichts haben. Also Franziskus selber zum Beispiel hatte Schwierigkeiten mit Büchern, hat dann aber irgendwann eingesehen, wenn meine Brüder studieren, dann brauchen sie Bücher. Das kommt dann in Schleifen immer wieder. Was ist mit Computer, was ist mit Laptop, was ist mit Handy? Wie geht's mit Reisen? Ja, ich glaube, das ist vielleicht wirklich das Wichtigste. Es muss immer wieder ausgehandelt werden. Und es muss, deshalb finde ich solche Interviews klasse, es muss auch nach außen verantwortet werden, weil es ist nicht nur einfach unser Ding, sondern das hat was mit unserer Solidarität, mit Menschen in der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun. Und natürlich auch mit unserer Solidarität mit zum Beispiel unseren indonesischen Mitschwestern oder der relativ neu gegründeten Gemeinschaft in Tansania, wo die Frage von Armut sich natürlich noch mal ganz anders stellt. An manchen Stellen, weil es ihnen, ich sage das mal sehr knapp, schlechter geht, aber an manchen Stellen auch, weil es ihnen viel besser geht. Die haben nämlich ganz viele junge Leute, und die können was schaffen. Und wir haben ganz viel ältere Schwestern. Die sind ein Schatz. Aber wenn Sie sich vorstellen, also in unserer Provinz, in Lüdinghausen, wir sind 5 Schwestern im arbeitsfähigen Alter. Einige davon werden ordensintern dringend gebraucht, können also nicht draußen Geld verdienen. Und wir haben über 20 Schwestern, 80 plus, von denen viele pflegebedürftig sind. Und das müssen wir bezahlen. Da springt auch der Staat nicht ein, weil der Staat Vergünstigungen gibt dieser sehr speziellen Lebensform gegenüber. Aber dann sagt er, dann müsst ihr auch für euch selber sorgen.
Und Orden ja unabhängig sind und deswegen auch nicht im System von Kirchensteuer oder sowas drin stehen.
Nein, Kirchensteuer, da sehen wir prinzipiell nichts von. Es sei denn, es arbeitet jemand fürs Bistum oder so, dann sieht man da was von. Und in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen unterstützt das Bistum auch schon mal einen Orden. Aber prinzipiell sehen wir da nichts von.
Wenn ich jetzt noch mal aus anderer Perspektive auf diese Frage der Armut schaue, auf Armut als ein Ideal, besteht darin dann auch die Gefahr, echte Not, echte Armut zu spiritualisieren und zu sagen, schau mal, dir mag es jetzt hier im Leben schlecht gehen, aber eigentlich führst du ja das gottgefälligere Leben?
Also ich würde nicht sagen, dass das noch nie vorgekommen ist, aber es ist einfach Zynismus. Das geht nicht. Also das geht gar nicht. Und dass Armut Armut im Sinne von Not gottgefälliger sei als ein gesichertes Leben, also das haut so nicht hin. Der heilige Ignatius, also ich bin ja Franziskanerin, aber den heiligen Ignatius mag ich trotzdem.
Das ist der Gründer der Jesuiten.
Genau. Der sagt, man solle Armut nicht mehr wollen als Reichtum und Reichtum aber auch nicht mehr als Armut. Gesundheit nicht mehr als Krankheit, Krankheit nicht mehr als Gesundheit. Also da ein Stück gelassen sein. Und ich glaube, es gibt eine Art von Reichtum, die einen bindet, wo ich vor lauter Gucken nach dem, was ich da alles habe und wie ich das alles beschützen muss, ist ein Argument von Franziskus. Wenn ich Reichtum habe, brauche ich auch Waffen, um ihn zu beschützen. Also es gibt dann Reichtum, der bindet, aber es gibt natürlich auch eine Armut, die bindet, weil ich eigentlich nur darüber nachdenke, wo ich morgens Brot herkriege. Und das ist ja nicht der Sinn der Übung, sondern es ist schon ein Leben, wie Jesus gelebt hat, und frei sein für das Reich Gottes, frei sein für das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Aber man muss erstmal genug zu essen, genug zu trinken und genug Sicherheit haben. Also ein Dach über dem Kopf zum Beispiel, damit ich dann weiter gucken kann und auch frei bin, mich den spirituellen Fragen zu widmen.
Das heißt, Armut ist, das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit, ein viel dynamischeres Konzept, als man so denkt. Auch wenn man in einer Ordensgemeinschaft lebt, die einfach nur Armut gelobt.
Ja, es ist extrem dynamisch, manchmal auch explosiv. Ja, so ist das.
Armut, ein spirituelles Ideal und eine weltliche Herausforderung. Und wie man das lebt, darüber habe ich gesprochen mit der Franziskanerin Schwester Katharina Klüthmann. Ganz herzlichen Dank. Buddhistische Ordensleute legen kein Gelübde ab, indem sie ein armes Leben versprechen. Aber sie leben nach Regeln, die darauf hinauslaufen sollen. Sie sollen kein Geld annehmen und sie sollen ihr Essen als Spende bekommen, auf einem sogenannten Almosengang am frühen Morgen. So legte es der Buddha vor 2500 Jahren fest. In den später entstandenen festen Klöstern sollten deswegen auch keine eigenen Kochstellen eingerichtet werden, sondern die Laienanhänger des Buddha waren als Spender des Essens gefragt. Nur, wie lebt man das in Deutschland heute als buddhistischer Mönch, zum Beispiel in Hamburg? Mechthild Klein hat buddhistische Ordensleute bei ihrem Almosengang begleitet. Wir wiederholen ihren Beitrag.
Ein Sonntagmorgen auf dem Hamburger Rathausmarkt. Eine Handvoll buddhistischer Frauen wartet auf den traditionellen Almosengang der thailändischen Mönche. Auch Pinyada Glaser hat eine große Tasche mit gekochtem thailändischen Essen dabei, das sie gleich an die Mönche verteilen will.
In Thailand macht fast jeden Tag oder jeden zwei Tage, wie die Zeit haben. Jeden Morgen, jeden Tag. Jeden Tempel in Thailand. Und dann in Deutschland, in Hamburg, ist es schwierig, weil wir leben hier, wir machen schon, wir sind schon glücklich, wenn ein Monat einmal mitmachen kann. Ja, ich hoffe, viele Leute mitkommen.
Dann kommen die Mönche in ihren ockergelben Roben und den frisch rasierten Köpfen zum Treffpunkt am Rathaus. Sie stellen sich gegenüber den Frauen auf, die nach einer Begrüßung das buddhistische Glaubensbekenntnis rezitieren. Jeder Mönch trägt eine Umhängetasche mit der traditionellen fußballgroßen Almosenschale aus Metall. Das gespendete Essen wird an diesem Tag die einzige Mahlzeit der Theravada-Mönche aus der thailändischen Waldklostertradition sein. Vor der Essensübergabe wird eine sogenannte Tambun-Zeremonie mit Rezitationen abgehalten, damit die Frauen gutes Karma erwerben können. Dann stellen sich die Essensspenderinnen in einer Reihe auf. Der Abt geht als erster zu den Frauen und öffnet seine Almosenschale. Die Frauen legen die abgepackten Gemüse- und Fleischgerichte, Bananen und Äpfel hinein. Es geht den Laien-Buddhisten bei der Essensspende darum, gutes Karma zu sammeln. Dies wird häufig den verstorbenen Verwandten gewidmet, damit diese eine bessere Wiedergeburt erhalten und nicht in Höllenwelten gelangen. Die Beziehung zu den Verstorbenen wird betont, indem man die Lieblingsspeisen der Verstorbenen spendet.
Wir glauben an unsere Verwandte, schon gestorben, wir kommen von das. Ich koche, was meine Verwandte mögen. Dann spende ich das. Von den Schalen, was wir hier machen, ist für meine Oma gestorben. Meine Oma mögen dieses Essen. Dann koche ich das. Für meinen Bruder zum Beispiel, wir haben Hähnchensalat gemacht, weil mein Bruder ist schon gestorben. Das ist sehr kompliziert in Deutschland.
Die Laien, indem sie die Mönche unterstützen, möchten an diesen Verdiensten teilhaben. Und genau so tun sie dann auch für die Verstorbenen diese Verdienste teilen, an die Verstorbenen weitergeben.
Ajahn Kantapanyo ist in Deutschland geboren und lebte 11 Jahre lang als Mönch in Thailand. Jetzt wohnt er in einem Hamburger Ableger der Waldklostertradition. Für ihn ist der Almosengang auf thailändisch Pindabat das Herz der buddhistischen Lehre.
Wenn wir auf Pindabat gehen, haben wir Metta, liebende Güte, für die Laien. Wir machen das für die Laien, nicht für uns. Und das ist ein falsches Verständnis, dass die Mönche da auf die Straße gehen und dann nach Essen betteln. Das ist verboten vom Buddha. Wir dürfen gar nicht betteln.
Während in Thailand und Laos viele Mönche auch heute noch täglich auf Almosengang gehen, ist das in Deutschland schwieriger. Denn die buddhistischen Laienanhänger sind berufstätig und wohnen oft weit entfernt. Deshalb bietet ein Teil der rund 20 Theravada-Klöster in Deutschland an, dass die Laien ins Kloster kommen und die Essensübergabe dort stattfindet.
Als ich Nonne wurde, wurde mir auch erklärt, dass ich mich eigentlich nicht bedanken soll, wenn mir jemand etwas darbringt, weil ich ja den anderen die Möglichkeit gebe, mir das darzubringen. Aber ich persönlich also bin da einfach, glaube ich, zu deutsch geprägt. Ich bedanke mich auch weiterhin, wenn mir irgendjemand was gibt.
Sagt Carola Roloff, Hamburger Professorin für Buddhismus. Sie ist selbst Bhikshuni, also vollordinierte Nonne, und gehört zur tibetisch-buddhistischen Gelugpa-Schule. Zu ihrer eigenen Ordination habe sie ebenfalls eine Almosenschale bekommen, die auch auf ihrem Hausaltar steht. Aber in der Mahayana-Tradition, der sie angehört, spiele der Almosengang nur noch bei besonderen Feiertagen oder Zeremonien eine Rolle. Nicht aber in der täglichen Praxis. Auf den Webseiten der deutschen Theravada-Klöster kann man erfahren, wo und wann die Mönche auf Almosengang gehen. Carola Roloff sagt, es gebe sehr unterschiedliche Auffassungen über Sinn und Zweck dieser Übung im 21. Jahrhundert.
Auch eine Frage vielleicht der Prioritäten und wie wichtig man diesen Almosengang einschätzt oder eher denkt, dass es darum geht, die Regeln mehr so von ihrem Ursprungsgeist her einzuhalten oder ob man sie so wörtlich hier einhalten muss oder sollte. Und ja, also ob man solche asiatischen Formen dann überhaupt nach Europa importieren möchte.
Zum Beispiel dürfen die Mönche, die den Almosengang praktizieren, in den Klöstern nach altem Verständnis kein Essen aufbewahren. Aus hygienischen und aus moralischen Gründen.
Weil im Buddhismus der Ursprungsgedanke ja mehr ist, dass der Spender der Beschenkte ist und der Mönch oder die Nonne als Verdienstfeld gilt, also als jemand, der einem die Gelegenheit gibt, gutes Karma anzusammeln.
Roloff weiß auch von neuen Entwicklungen. Vieles sei eine Frage der Auslegung. Zum Beispiel, dass Klöster auf ihren Websites schreiben, was ihnen fehlt. Oder dass manche übrig gebliebenes Essen einfrieren. Nach traditionellem Verständnis dürfen die Ordensleute von sich aus nicht sagen, was sie sich wünschen, aber Laien können sie fragen, was fehlt. Ob ein Almosengang bei Nicht-Buddhisten Sinn macht, da hat Roloff eher Zweifel.
Eigentlich entscheidet das dann letztlich jede Ordensgemeinschaft vor Ort, wie sie damit umgehen. Und ich habe auch im Internet gesehen, dass dann die Gemeinschaften sagen, also sie gehen auf den Wochenmarkt oder zu Demeter und so und machen da ihren Almosengang. Ja, also wenn die Leute das gerne machen, ist ja gut. Aber wenn das gar keine Buddhisten sind, dann frage ich mich auch, also ist das jetzt so ein versteckter Versuch, die irgendwie doch zu animieren, gutes Karma anzusammeln, obwohl sie gar nicht daran glauben?
An dieser Form des Almosengebens merkt man, finde ich, sehr gut den Unterschied von Verzicht und Armut. Denn es ist ja ausdrücklich nicht betteln, wenn ein buddhistischer Mönch seine Almosenschale öffnet. Religionen gibt's im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und täglich Neues aus Religion und Gesellschaft, das können Sie in der Sendung Tag für Tag hören. Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.